All right, folks. Calm down. Go about your business. These jokers will be gone soon. Now, why y'all want to come into my town and start trouble? And scare all these nice people? You ain't got nothing better to do than to come into Bill Sharp's town and show your ass.
Nils, du siehst frisch aus. Das sind hier Apfelschorli.
Ja. Sehr gut. Ich habe immer noch keine Kaffeemaschine.
Apfelschorle finde ich ein furchtbares Getränk übrigens. Kann ich überhaupt nicht begreifen. Entweder ich trinke Apfelsaft oder ich trinke Wasser. Aber beides gemischt ist so nichts Ganzes und nichts Halbes. Kann ich überhaupt nie leiden. Konnte ich noch nie leiden.
Wie verhält sich das mit Weinschorle?
Da ich Wein generell nicht trinke, komme ich da nicht in Versuchung. Aber Apfelschorle fand ich mein ganzes Leben, habe ich nie verstanden. Einen Apfelsaft trinke ich gerne, ein Wasser trinke ich gerne. Warum sollte ich mischen?
Hm. Und Wein, das ist jetzt so abgehoben, das Getränk, oder was?
Nee, es gibt so irgendwie zwei, drei Weine, aber das sind mehr so irgendwelche Schaumweine, die ich gut gekühlt. Doch, so einen australischen, den trinke ich ganz gerne mit meiner Frau, bestelle ich mir. Mit Lisa, jetzt spreche ich hier von meiner Frau, das klingt immer furchtbar, finde ich. Mit Lisa, den bestellen wir immer. Der kostet die Flasche richtig Schotter und der aus dem Kühlschrank richtig kalt, ein roter Schaumwein aus Südafrika. Cape Jazz heißt der. Nächstes Mal, wenn du da bist, trinkst du den mit, ist ein Hammer. Aber hat nichts mit Wein zu tun, ehrlich gesagt, glaube ich.
Ja, Schaumwein, du hast es ja gesagt, ne?
Ja, aber der ist ganz gut. Der prickelt so ein bisschen und den so bei 5 Grad, super.
Ja, naja, wie gesagt, meine Kaffeemaschine funktioniert noch nicht. Ich werde jetzt eine neue kaufen müssen, wohl oder übel.
Aha.
Ich habe mir nämlich jetzt die Pets bestellt.
Ach, du hattest die Nespresso oder was war das?
Ja, diese Nespresso Professional, das ist ja, tatsächlich muss man das unterscheiden, die ist allerdings so alt, die hatte ich jetzt eingemottet mehrere Jahre und da kommt kein Tropfen Wasser mehr raus.
Ja. Muss der entkalken.
Ja.
Hast du sicher?
Habe ich auch gekauft, dieses Entkalkungszeug, aber wie gesagt, da fließt gar nichts mehr, da ist nichts mehr im Fluss.
Aber du als alter Klempner müsstest du das doch eigentlich, ist doch dein Business, oder?
Die Rohre sind mir zu klein da drin. Ich bin eher so auf große Rohre spezialisiert.
Auf große Probleme, verstehe.
Ja, auf große. DN100, das ist so meine Größe.
Das war ein Insider, oder was?
Das ist die Rohrnorm, DN100. Ja. Das ist das, was hinten an der Toilette dran, der Abgang von der Toilette, das ist DN100.
Die 100 steht für 100 Millimeter, also weiß ich nicht.
Ja, 10 Zentimeter.
Ah, siehst du. Mhm. Sofort. Ich mache jetzt auch in Klempner.
Mach das mal.
Jetzt, wie war dein Wochenende? Siehst noch ein bisschen geschafft aus.
Ich bin angeschlagen. Wochenende war wieder sehr anstrengend. Ich bin gestern auch ausgefallen, mehr oder weniger.
Mhm. Sehr gut.
Ja.
Wo warst du?
Ich habe. Das war eine Hochzeit mit drei verschiedenen Locations. Ich weiß nicht, ob ich sowas gut oder schlecht finden soll.
Meistens ein bisschen nervig, ne?
Ja, getting ready in einem Hotel in Potsdam im Wald.
Mhm.
Trauung in der Heilandskirche Sacro, die sehr schön ist zum Fotografieren, aber nicht ideal ist.
Ist gut in der Sonne, ne? Immer?
Nee, ich meine meine ich die Trauung.
Ach so.
Das meinte ich.
Ja.
Die Gäste sitzen da in so, sagen wir mal, so royalen Boxen.
Genau.
Und die gucken nur so just mit dem Kopf oder teilweise auch nur mit den Augen. Mhm. Kurz aus dieser Box raus, also das ist ein bisschen schwierig und man kann sich in der Kirche nicht so wirklich bewegen.
Ja, die ist echt klein, ne? Also auch vorne im Altarbereich ist die wirklich klein. Ich habe da einmal eine Hochzeit fotografiert und da war noch ein großes Videoteam dabei und das war tatsächlich...
Oh, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das noch funktionieren soll.
Ja, das war auch echt doof, aber es war mir am Ende egal, ich durfte die Hochzeit eh nicht zeigen, dann...
Ja, okay. Dann ist dir sowieso alles egal.
Dann
ne?
Lass mal. Scheißegal.
Nee, und danach ging es dann zum Schloss Marquardt. Und das war auch nochmal so 20, 30 Minuten Autofahrt entfernt. Also alle Locations waren in etwa eine halbe Stunde voneinander entfernt. Mhm. Und das Schloss Marquardt, das ist, ja, das ist so ganz grob am Berliner Autobahnring. Und
bist
ist
du,
aber schön, ja. So ein ganz verfallenes Schloss, wo aber der große herrschaftliche Saal so ein bisschen so leicht restauriert ist, aber noch so einen leicht Ranzcharme hat. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es hat auch Fenster zu allen Seiten, der Saal sieht super aus, ist gut quasi beleuchtet und das ist, war echt cool.
Bist du selber mit dem Auto gefahren oder bist du beim Brautpaar irgendwie mitgefahren?
Nein, ich bin selber mit dem Auto gefahren.
Okay. Das finde ich so bei drei Locations immer so ein bisschen, ja, nicht doof, aber ich fahre natürlich auch selber, aber ich habe da immer so ein bisschen den Schiss, dass ich irgendwie in Stau komme oder und dann irgendwie nach dem Paar erst ankomme. Finde ich immer total unangenehm. Da hätte ich gern einen Assi oder wenn ich keinen Parkplatz finde, dann an einer Location oder sowas, das ist immer.
Ja, also das war in dem Fall, konnte ich das soweit absehen, dass das unproblematisch wird. Mhm. Es wäre aber auch jetzt in diesem konkreten Fall nicht gegangen, weil ich hätte ja dann, ich muss ja nach Potsdam zu der ersten Location kommen, da hätte ich da mein Auto stehen lassen müssen. Mhm. Und die erste und die letzte Location, die sind wieder sehr weit voneinander entfernt. Das heißt, ich hätte dann keine Chance gehabt, nach getaner Arbeit nach Hause zu kommen.
Aber du machst das doch immer hier irgendwie mit Drive Now oder sowas, ne? Kann man die in, Potsdam...
Nein. Naja, nein, das funktioniert dann nicht.
Okay.
Dann müsstest du den Wagen den ganzen Tag buchen. Aber dann hättest du trotzdem wieder das Problem, dass dein Auto steht an Location 1,
naja, ich dachte
Feierabend an Location 3 und dann musst du dir erstmal irgendwie für 100 Euro ein Taxi nehmen, um dein Auto wieder zu bekommen.
Also naja, ich dachte, du kannst es an Location 1 einfach stehen lassen mit den Drive-Dingern. Aber in Potsdam geht es nicht? Oder ist das Potsdam-Berlin?
Nee, Potsdam geht das meines Wissens nicht. Abgesehen davon war das, wie gesagt, ein Hotel mitten im Wald. Also da wäre auch kein Drive-Now-Gebiet gewesen. Selbst wenn es Berlin gewesen wäre, hättest du es da nicht parken dürfen.
Okay, verstehe. Ja. Verstehe. Ja, Location gut, sagst du?
Und? Ja, Location war gut, Wetter war so lala. Es hat dann Gott sei Dank aufgehört zu regnen, nachdem die Kirche fertig war. Mhm. Dann ist es aber relativ schwül geworden.
Mhm. Ja, schwül war der ganze Tag, oder?
Ja, nee, als es geregnet hat, fand ich es noch okay. Gut, und es am Ende, ich habe mich wirklich, es war dann irgendwie so 12 Uhr, als ich mich dann auf dem Weg nach Hause gemacht habe und dann saß ich wieder im Auto, vollkommen nass geschwitzt, alles klebte, echt ein bisschen runtergerockt wieder. Da habe ich mich wieder gefragt, boah, wie lange halte ich das wohl noch aus? Jedes Wochenende. Also es ist wirklich kräftezehrend. Wirklich kräftezehrend.
Ja.
Und Kopfschmerzen, wieder zu wenig getrunken am Hochzeitstag, Kopfschmerzen gehabt.
Und sobald man ein bisschen runterfährt auf der Hochzeit und nicht mehr Vollgas gibt, ist man unzufrieden. Also ich hatte irgendwie am Wochenende, weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen sollte, so irgendwie 2 Stunden, wo ich gemerkt habe, okay, du gibst nicht 100% und ich war sofort unzufrieden. Ich
glaube, das ist normal. Also kein Mensch kann 12 Stunden lang auf 100% laufen. Das geht, also das ist nahezu nicht möglich. Also ich wollte vorhin auch noch sagen, bei dieser Sache, was du vorhin gesagt hast, mit wenn du selber Auto fährst, hast du Angst, in den Stau zu kommen. Mhm. Ich kenne den Ansatz dieses Gefühles, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil tendenziell fährt das Brautpaar ja, alle fahren ja den gleichen Weg. Und wenn einer in den Stau kommt, kommen alle in den Stau.
Na, hatte ich in Berlin, also gerade in Berlin oder in Stadthochzeiten, auch wirklich schon anders. Dann ist unten eine Straße gesperrt oder du hast so einen Blödsinn und alle anderen fahren einen anderen Weg. Ich fahre gerne dem Brautauto hinterher. Ja. Aber weißt du, die fahren bei der Location ran, springen raus und der Fahrer parkt irgendwo und ich gucke noch 20 Minuten und suche einen Parkplatz oder sowas.
Ja, okay, das ist ein Punkt, den ich häufig abspreche. Das war auch dieses Mal wieder so, dann fahren die an der Kirche los und dann sage ich, wenn ihr an der Location ankommt, haltet mal kurz Ausschau nach mir, ich halte auch Ausschau nach euch und ihr fahrt noch nicht vor, bitte. Mhm. Ne, wartet kurz, gebt mir irgendwie 2 Minuten Vorsprung.
Ja, das mache ich auch, ja.
Und das machen die eigentlich immer.
Ja. Ja. Ich wurde schön am Wochenende 2-mal geblitzt. Einmal auf dem Hinweg, einmal auf dem Rückweg. Ich könnte schwören, es war derselbe Blitzer.
Ja, ja.
Nicht gemerkt. Habe ich mich geärgert. Aber Und ich weiß noch nicht mal, wie viel ich drüber war. Vielleicht ist im Worst Case ist die Pappe weg für einen Monat. Ach, oder so.
Ich glaube, das passiert so selten. Also ich bin auch ein paar Mal geblitzt worden, also schon oft geblitzt worden, ja, wo ja. Ich dachte, okay, jetzt das war's. Mhm. Und ich glaube, zweimal kam dann gar nichts, Film alle oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und man ist ja in der Regel ein bisschen langsamer, als man glaubt.
Ja, ja.
Also.
Ja. Ich habe am Wochenende übrigens so gedacht, weil mein Brautpaar hatte so zwei, drei, nicht grundlegende Fehler, aber so zwei, drei Sachen, wo ich gedacht habe, das könnte man besser machen, dass eigentlich der Hochzeitsfotograf in Verbindung mit dem Weddingplaner eigentlich eine super Kombination als Job wäre. Wenn du Hochzeitsfotograf und Planer in einem wärst, weil der Hochzeitsfotograf hat so unendlich viel Erfahrung und auch die nötige Ästhetik, um so einen Tag schön zu machen. Aber wäre dann natürlich auch ein bisschen langweiliger noch der Job, wenn du alles vorher weißt. Ist so die Kehrseite.
Das fände ich jetzt nicht so schlimm, aber ich sehe da ganz andere Probleme. Ich sag mal so, viel Spaß beim Basteln, Manuel.
Welcher Hochzeitsplaner bastelt denn?
Ich glaube, die müssen alle so ein bisschen Hand anlegen. Naja, also die nicht diese 100 Flamingos basteln.
Ich lasse basteln.
Aber am Hochzeitstag musst du ja präsent sein und musst dann da auch organisieren. Also das kannst du ja mal
komplett vergessen. Na gut, dann einfach nur als Berater.
Ja, als Consultant, genau.
Ja.
Dann, das da funktioniert aber natürlich nur bei Hochzeiten, wo kein Hochzeitsplaner dabei ist, weil ansonsten hast du nämlich einen Riesenkonflikt. Ja. Weil dann fühlt er sich natürlich, oder die fühlt sich dann auch ans Bein gepinkelt. Heißt, du kannst dann nur Consultant-Arbeit übernehmen bei Hochzeiten, die keinen Hochzeitsplaner haben.
Okay, dann einfach nur beratend bei der Kleidauswahl, bei der Anzugauswahl und Deko ist auch scheißegal. Aber zumindest, dass die beiden Sachen safe sind.
Mhm. Da machst du aber die Rechnung auch ohne die Kunden, ne? Guck mal, wenn die ihre Hochzeit planen, manche sind da regelrecht im Wahn, meinst du, die wollen sich da gerne sagen lassen, das, was du dir da ausgedacht hast, sieht irgendwie scheiße aus, nimm mal was anderes. Es gibt bestimmt Leute, die sind, die lassen sich gerne beraten, aber es gibt auch einfach Leute, die, die sind beratungsresistent. Ja, und dann, das ist ja eine nette Idee von dir. Nicht für 1.000 Euro würde ich das machen.
Mit der Braut in den Kleiderladen gehen?
Genau.
Wäre zauberhaft. Aber man, mir genau. Tun
du
die
Bräute. Du sitzt dann ganz mit den ganzen Frauen da und ihr habt einen Sektglas in der Hand, du als einziger Mann.
Zauberhaft.
Manuel, zauberhaft. Mach mal Pröstchen, Mädels. Jetzt mal das erste Kleid hier.
Aber mir tun die Bräute so leid, die sich irgendwie den ganzen Tag nicht bewegen können, immer zu siebend aufs Klo müssen, weil sie das Kleid nicht ausgezogen bekommen. Und das ist ja nur, das sind nur die Kleider, die wirklich unpraktisch sind. Dann kommen noch die Kleider, die wirklich hässlich sind. Mann. Naja.
Am Ende, ich sag mal so, keep it real. Also ich meine, es ist eine Hochzeit und es ist kein Set, was für dich als Fotograf da schön gemacht werden soll, damit du die besten Bilder machen kannst, sondern es ist einfach mal der Hochzeitstag der Leute. Und wenn die sich halt, wenn die mal ab und zu irgendwie daneben greifen, in der Farb- oder in der Schnittwahl oder sonst was, dann sei es drum. Es ist deren Hochzeit, also. So ist es halt.
Ja. Aber dann müsste man das Ganze für Hochzeit, aber du trinkst ja wie ein Wasserfall. Egal. Dann müsste man dieses ganze Vorgespräch vielleicht auch sein lassen. Wäre dann vielleicht noch realer.
Ja, also ich bemühe mich ja auch darum.
Ja.
Die Hochzeiten, ich habe jetzt die Hochzeit, die ich gestern fotografiert habe, Samstag, vorgestern.
Ja.
Die wurde per E-Mail abgewickelt.
Ja,
da war kein großes Rumlabern. Am Ende hieß es, 12 Uhr getting ready, bis 12 Uhr Party. Wir sehen uns am Hochzeitstag. Alles klar, ich komme.
Ja, mache ich auch gerne. Ich habe morgen Hochzeit auf Hiddensee oder vielmehr übermorgen. Morgen fahre ich hin und das Paar habe ich vorher auch noch nie getroffen.
Siehst
das
du.
Geht schon. Das geht schon.
Und stundenlange Telefonate habe ich auch nicht geführt. Also ich glaube, wir haben uns einmal am Telefon unterhalten. Das Gespräch hat, 7 Minuten gedauert oder so.
Mhm.
Also alles entspannt.
Ja. Ich hatte gestern noch im Freundeskreis eine Taufe, wo ich versprochen habe, ein paar Bilder zu machen. Und dann ist mir so eine Stunde vor der Taufe die Idee gekommen, weil das ein paar Mal in der Gruppe gefallen ist und der Arthur das ja letzte Woche auch erzählt hat, mal nur das 2470 mitzunehmen und die Festbrennweiten zu Hause zu lassen. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Allerdings war die Kirche wirklich dunkel und da hat mir so ein bisschen die Reserve gefehlt. Also ich merke schon, dass ich auch mit meinen 1,4er-Linsen gerne mal am Limit fotografiere und das auch brauche. Und da ist so eine 2,8er-Linse schon eher eine Krücke. Nur mal so.
Ja, ja, ist ganz witzig, dass du das sagst. Ich habe nämlich am Freitag eine Taufe gemacht und da habe ich nur die Fuji mitgenommen. Weißt du, so Taufe, da geht es ja um nichts. Komm, da kann man ruhig mal rumexperimentieren, spielt ja überhaupt keine Rolle.
Wie war das Licht? Ich habe tatsächlich von ein paar Leuten gehört, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass bei wenig Licht die Fuji Probleme macht. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte oder noch nimmst du die?
Ja, die macht Fokusprobleme, ja.
Ja?
Die pumpt dann, ja.
Ah, die pumpt.
Ja, ist auch exakt der Grund, warum ich, das kann ich heute so schon sagen, nicht umsteigen, also werde. Ja, genau. Also das ist für mich keine Lösung. Es ist einfach schlichtweg keine Lösung. Es ist eine Ergänzung für manche Situationen und es ist eine schöne Kamera, die macht auch Spaß und die werde ich auch behalten und weiterhin verwenden. Aber im professionellen Einsatz für mich indiskutabel. Also wird nicht stattfinden.
Tatsächlich. Ja. Interessant. Interessant. Ja, weil gerade jetzt viele im Winter umgestiegen sind, werden wir vielleicht jetzt in nächster Zeit da auch 2-3 Sachen hören. Wenn jetzt die Hochzeitssaison
ins Rollen kommt. Also jetzt auf der letzten Hochzeit habe ich auch mit der Fuji wieder ein paar Fotos gemacht. Und es gibt Dinge, die sind bei der Kamera tatsächlich angenehmer als bei meinen Spiegelreflexkameras. Das ist einfach tatsächlich, das ist ein Mehrwert, das ist besser. Und wie gesagt, ich habe auch wieder ein paar Bilder damit gemacht, aber dieser Gedanke, ich mache nur mit der und auch, ich muss mich auch in allen Grenzbereichen immer auf diese Kamera verlassen, weil ich habe nichts anderes. Es steht, ist vollkommen, also wie gesagt, vollkommen außer Diskussion. Mhm. Nicht vorstellbar.
Spannend. Und Sony?
Ja. ich habe natürlich, also die letzte Podcast-Folge mit Steffen und Arthur hat natürlich nachgewirkt, das ist klar. Aha. Und ich habe immer wieder drüber nachgedacht. Ich komme aber immer wieder zu dem Punkt, das Problem sind die Objektive. Und zwar die Neuanschaffung von Objektiven. Das ist einfach der Knackpunkt.
Und das, wegen Preis oder was?
Ja, es geht rein um Preis, logisch. Mhm. Ne? Aber mein, also sozusagen diesen Umstieg zu machen, das ist mir zu teuer. Und dann ist es mir auch noch ehrlich gesagt ein bisschen zu heiß, weil.
Heiß im wahrsten Sinne.
Ja, also, na, wie soll ich das sagen? Ich habe am Wochenende jetzt wieder mal bewusst drauf geachtet. Wie verhält sich das mit den Spiegelreflexkameras? Also insbesondere die Punkte, die ja besonders hervorgehoben werden bei Spiegellossystemen. Das heißt, du hast einmal diesen Vorteil des Gewichtes. Du hast den Vorteil der Geräuschlosigkeit oder selbst wenn du den mechanischen Verschluss verwendest, dass es sehr leise ist und sehr dezent ist. Das sind im Grunde war es das ja. Das sind ja die beiden Hauptvorteile. Das mit dem Gewicht stört mich im Grunde gar nicht. Ich habe es hier auch schon 100-mal gesagt, ich habe relativ große Hände. Ich bin jetzt kein ganz kleines Persönchen. Das heißt, das ist für mich, wenn ich auch sage, ich bin nach einem Hochzeitstag erschöpft oder das Ganze war anstrengend oder so, dann beziehe ich das auch nie darauf, dass ich sage, meine Kamera war zu schwer. Das ist nicht der Punkt, warum ich hinterher erschöpft bin. Ja, du schüttelst so ein bisschen. Natürlich merkt man das auch manchmal, wenn man lange eine Kamera getragen hat, dass es mal im Rücken ein bisschen zwickt und so, aber...
Also wenn ich den verdammten Gürtel abnehme und einmal so ohne Kameras durchlaufe, merke ich schon... Ne?
Ich will das auch nicht, will nicht sagen, dass es diesen Punkt nicht gibt mit dem Gewicht. Natürlich, der ist existent, aber der ist für mich nicht, um im Bild zu bleiben, der wirkt für mich nicht so viel. Und der andere Punkt mit dem Geräuschlos, ja, es gibt Situationen, da kann das Klicken unangenehm werden, aber man, wenn du jetzt mal die Historie anguckst, das war schon immer so und es wurden immer Fotos gemacht und das ist auch, ehrlich gesagt, ist das etwas, was Leute, wo Leute mit rechnen, da ist ein Fotograf, es wird Klick machen. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass es ein total absurdes Geräusch ist.
Hat mich und tatsächlich noch nie gestört. Und ich habe da auch überhaupt keine Skrupel, wenn meine Kamera laut ist. Gestern bei der Taufe war ich mit Abstand.
Es gibt einzelne Situationen, da wünsche ich mir immer dann sofort, oh, wenn ich das jetzt leise machen könnte, dann hätte ich einen kleinen Vorteil. Aber die Frage ist, macht das deine Gesamtarbeit vom Tag? Machen diese 5, 6, 7 Fotos, machen die deine Arbeit so viel besser, dass das ein so großes Argument ist, tatsächlich einen Wechsel zu vollziehen. Das ist die Frage. Auf der Pro-Seite, aus meiner ganz persönlichen Perspektive, insbesondere mit meiner Nikon D4S, die ich ja verwende. Autofokus, Bombe. Dynamik, hinterher in der Verarbeitung, Bombe. Die High-ISO-Bereich, sehr gut. Die Haptik der Kamera, auch wieder für mich ganz persönlich, super, ich fühle mich richtig wohl mit der Kamera, die liegt super, die ist eine, wie sagt man, eine Verlängerung meines Armes, wirklich, das ist meine dritte Hand sozusagen. Mhm. Und auch bei der Fuji und auch als ich die Sony in der Hand hatte, das liegt halt auch alles nicht so gut in der Hand. Und wenn du 12 Stunden lang durchfotografierst, da haben meiner Meinung nach die Spiegelreflexgehäuse einfach einen natürlichen Vorteil, weil die einfach, die haben... Da die größere Gehäuse haben, hat der Hersteller mehr Spiel, auch die so zu konstruieren, dass die gut in der Hand liegen. So eine kleine Minikamera, die ist einfach nicht, quasi per Definition nicht so ideal, um 12 Stunden lang gut in der Hand zu liegen. Na, das ist einfach so.
Ja.
Und das sind einfach so verschiedene Punkte. Und insbesondere bei Fuji, bei Sony, weiß ich jetzt nicht, wie sich die mit dem Autofokus am Abend verhält, wo ich sage, nee, also wenn der Fokus greift, ist das Bild richtig scharf, überhaupt kein Problem, aber er sucht halt häufig auch mal. Ne? Und gerade bei der D4, die sucht eigentlich nicht, die findet.
Mhm. Ja, ich glaube einfach bei der Sony ist nicht so unclever, jetzt noch ein halbes Jahr zu warten und vielleicht für die nächste Saison mal anzudenken. Ich bin, an der Fuji war ich ja auch immer dran und ich weiß nicht, das Gegenlicht ist höchstwahrscheinlich verkraftbar, aber wenn sie natürlich in manchen Situationen, wenn es wirklich kritisch ist, Probleme macht, dann habe ich halt auch keinen Bock drauf. Und so ein Systemwechsel, und für mich käme nur ein ganzer Systemwechsel in Frage. Ich habe keine Lust auf 2, 3 Systeme. Es ist, also wenn ich zu Sony oder Fuji gehe, dann würde ich meinen Nikon-Kram verkaufen. Definitiv.
Genau, und das wäre es, also ich würde auch ungern mit mehreren Systemen fotografieren. Ich meine, ich mache das jetzt im Augenblick. Auf der Hochzeit am Samstag hatte ich wieder Ricoh, Fuji, Nikon. Mhm. Und von Nikon noch 2 unterschiedliche Kameras. Das ist alles nicht ideal. Das ist halt so, ich komme damit zurecht, aber ideal ist das alles nicht.
Ja.
Und wenn ich da jetzt noch Sony mit ins Rennen werfe, oh Gott. Und vor allen Dingen die Fujis, da nehme ich in der Regel 2 Objektive mit. Die ist, weil sie eben so klein ist, die hat immer noch mal Platz in der Tasche. Aber wenn du jetzt wirklich dein Nikon-Equipment hast und dann noch Sony fotografierst, da sind die Objektive ja wieder groß. Ich meine, Sony, das ist auch quasi Vollformat. Dementsprechend sehen die Objektive aus. Dann brauchst du einfach mal eine 2. Kameratasche.
Ja.
Also das taugt nicht. Also in diesem Fall mit 2 Vollformatsystemen zu fotografieren, das taugt nicht. Also das ist...
Nein. Ich habe am Wochenende angefangen, mit der X70 so ein bisschen kreativ rumzuspielen. Und das macht tatsächlich Spaß, weil du kommst irgendwie mit einem Prisma oder so, bekommst du ganz andere Winkel, weil die Linse viel kleiner ist und du viel dichter rankommst. Das hat mir viel Spaß gemacht und wird jetzt auch in dem Bereich noch relevanter. Also ich habe wieder deutlich über 500 Bilder mit der Fuji gemacht. Super, macht mir wahnsinnig Spaß nach wie vor. Hätte ich nicht gedacht.
Ich hatte übrigens Glück im Unglück. Ich habe mit der Ricoh am Nachmittag ein paar Bilder gemacht, aber wirklich nicht viele. Ich sag mal 50.
Mhm.
Beim Durchgucken bin ich der Meinung, 5 Bilder könnte ich nehmen davon. So, jetzt habe ich festgestellt, diese Rico, die ist in letzter Zeit durch so viele Hände gegangen, weil alle wollten die immer haben. Ja, ja, war erstmal schön auf JPEG eingestellt.
Small JPEG.
Ne, jetzt habe ich, jetzt in diesem konkreten Fall, Glück im Unglück, ich habe damit nur ein bisschen rumgedaddelt, wenn ich kein einziges Bild habe, da ist also kein relevantes Bild. Das war in keine Situation, die ich damit fotografiert habe, wäre irgendwie wichtig oder von Belang.
Ja, ja, ja.
Aber ich habe natürlich trotzdem kurz einen Schrecken bekommen, als ich dachte beim Kopieren, wie JPEGs, das kann doch nicht sein.
Übrigens, Markus war am Wochenende bei Rock am Ring, beruflich, und da ist ja auch eine Menge passiert am Wochenende, aber worauf ich hinaus wollte ist, der ist mit Air Berlin hingeflogen, Rückflug ausgefallen. Mhm. Wie bei dir. Also Air Berlin ist, glaube ich, tatsächlich, und er meinte, praktisch kein deutsches Personal mehr, viele so tschechisches Personal, und der Service war wohl eine Katastrophe. Mhm. Ich fürchte, das war es so langsam mit Air Berlin, oder?
Ja, es kann sein. Ich habe die nächsten beiden Wochenenden, bin ich jeweils in Österreich. Einmal Flug über Zürich, einmal über Salzburg, alles Air Berlin. Ich hoffe, das geht glatt.
Toi, toi, toi. Toi, toi, toi.
Naja, wie, also für mich wichtig ist ja erstmal immer der Hinflug. Ne? Das ist ja das Klar. Entscheidende. Ja. So, wenn der klappt, dann bin ich ja schon mal entspannt. Mhm. Und ja, ich werde berichten.
Naja. Ja, ich bin übernächstes Wochenende in Luxemburg und da, ich weiß gar nicht mit welcher Airline, aber nicht mit Air Berlin.
Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz. Ich möchte diese letzte Sendung, ich möchte da noch mal ein bisschen weiter rekapitulieren.
Mhm, mach mal.
Das erste, noch mal Thema Sony, nach wie vor hochinteressant. Mhm. Arthur hatte mir in einem Gespräch nach dem Podcast noch gesagt, dass ganz kleine Einschränkung, dieses 2470, vielleicht, oder hat er es im Podcast gesagt, weiß ich nicht, das ist wohl in Verbindung mit der Kamera wirklich absolut wahnsinnsschnell, was den Autofokus angeht. Mhm. Die Festbrennweiten, also auch zum Beispiel jetzt 85 oder so, da ist das schon wieder ein bisschen anders. Also da sieht das nicht ganz so krass aus. Ne? Die müssen, glaube ich, ja auch vielleicht nochmal mehr Glas hin und her schieben, keine Ahnung. Das ist ein bisschen träger. Ich glaube, immer noch schnell, aber das hat nicht dieses wirklich beeindruckende Fokussystem des 2470.
Mhm. Okay. Das heißt, das 2470 ist die einzige Lösung. Naja, ja, keine Ahnung. Ich habe dir ja gerade gesagt, was ich über das 2470 in Grenzsituationen denke. Andererseits natürlich, ist die Sony natürlich ein anderer Schnack als die 750 vielleicht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher das 2470 von Nikon gehabt, habe das auch am Anfang sehr viel verwendet, aber über die Zeit habe ich dann festgestellt, das ist nicht mein Objektiv. Ja. Und das liegt nicht an dem Nikon, weil das, da gibt es überhaupt nichts zu mäkeln. Das ist auch rattenscharf und da stimmt alles an dem Teil. Ja. Aber diese Brennweite, 2470, das ist nicht meins.
Nee. Habe ich jetzt gestern auch gemerkt. Vor allen Dingen lustig, wenn ich bei 70 mm fotografiert habe, musste ich immer so einen halben Meter dichter rangehen, weil ich das 85er irgendwie so im Blut habe, dass mir diese 15 mm immer gefehlt haben, bei jedem Bild. Ganz seltsam. Mhm. Das muss doch noch ein Stück, das muss. Total seltsam, total logisch eigentlich.
Ja, aber dann, Manuel, werd doch mal so ein bisschen konkreter, was deine Gedankenwelt angeht. Nochmal bezüglich dieser Sony Alpha 9. Könntest du dir das vorstellen? Und du musst jetzt nicht sagen, morgen. Und auch gar nicht die Hürden, oh, ich muss aber erst noch mal Nikon-Sachen verkaufen oder so, sondern wirklich, also grundsätzlich könntest du dir vorstellen, diesen Sprung zu machen, dieses Jahr, nächstes Jahr, wie auch immer.
Ja, ich bin da wahnsinnig konservativ. Sonst hätte ich ja auch Fuji schon gekauft im Winter. Ich warte jetzt ab, guck mal, was die Kollegen übers Jahr sagen. Ne? Die ersten haben ja schon wahnsinnig geflucht, weil die Kamera bei Hitze sich ausschaltet. Ich denke, das ist das Kinderproblem, das wird irgendwie noch gelöst werden von Sony. Ja, und dann würde ich sie mir leihen vielleicht. Die Vorzüge liegen auf der Hand. Also ich fand, die lag auch gut in der Hand, war sicherlich ein bisschen kopflastig mit dem 2470. Andererseits ist es auch wahnsinnig viel Geld. Wir haben immer so von zwischen 12.000 und 15.000 Euro gesprochen, was es kosten würde. Ich weiß nicht.
Moment. Jetzt nochmal ganz kurz. so wahnsinnig viel Geld ist das nicht, weil die Spiegelreflexsysteme sind vergleichsweise unterm Strich wahrscheinlich sogar noch teurer oder gleich teuer.
Nein.
Du wirst jetzt sagen, die D750 kostet 1.700 Euro, aber die D750 bietet auch lange nicht das, was eine D5 oder eine Sony Alpha 9 bietet, sondern die D750 ist, das ist eine gute Kamera, aber sie ist auch sehr abgespeckt, was die Leistung angeht. Also das ist auch keine ideale Kamera. Ich fluche viel auf die D750 und ich würde mich immer für eine D4 oder D5 entscheiden im Vergleich.
Ja, das könnte ich nicht. Also ich könnte nicht mit einer D4 oder zwei D4s eine Hochzeit fotografieren. Das würde ich körperlich nicht durchhalten. Das würde mein Handgelenk nicht durchhalten. Für mich ist die D750 der beste Kompromiss preislich und vom Gewicht. Das ist ganz, also
genau, aber du hast es ist exakt so. Ich habe die ja auch und ich bin auch wirklich begeistert von der Kamera, aber die Kamera ist ein Kompromiss. Jede Kamera ist ein Kompromiss, aber die D750 ist wirklich ein Kompromiss.
Also ja, aber die D5 oder D4S wäre für mich kein Kompromiss. Das wäre für mich nicht möglich.
Achso, nein, die sind für mich einfach nur die logische Kamera. Also das
wäre für mich ein mega Kompromiss, wenn ich die 12 Stunden schleppen müsste.
Also ich mache das jetzt ja seit 3 Jahren und ich habe über genau diesen Punkt selber im Grunde nie geflucht. Also der hat mich nie gestört. Also
ja.
Das.
Ja, aber da hat halt jeder andere Befindlichkeiten genau, einfach. Und,
ja.
Und
es gibt halt schwache Leute und es gibt starke Leute.
Total, so. Total, genau. Was wollte ich sagen? Und darum ist die Sony auch für mich interessant, weil sie leicht ist und klein ist, noch kleiner als die D750 und zum ersten Mal funktioniert der Akku auch so, wie er soll, finde ich. Also man kommt höchstwahrscheinlich mit 2 Akkus über eine Hochzeit, was fantastisch ist. Den Rest wird die Zeit zeigen. Also wie verhält sich die Kamera wirklich bei schlechtem Licht? Das konnte uns ja jetzt noch keiner sagen. Und wie sind die Festbrennweiten, pumpen die genauso wie bei Fuji oder. Und auch da wird jeder seinen Kompromiss finden und was braucht er und was braucht er nicht. Keine Ahnung. Mhm. Und ja, also im Augenblick fahre ich mit der D750 für mich höchstwahrscheinlich immer noch am besten.
Mhm. Ja, und immer wieder, ich sage es immer wieder, die Objektive, das macht mir echt zu schaffen. Und das nicht nur der Anschaffungspreis von Sony-Objektiven, sondern auch die, sagen wir mal, die Auswahl und das, was ich von Nikon bereits besitze.
Mhm.
Das ist halt jetzt gar nicht materiell, aber das ist einfach für mich persönlich so wertvoll,
ja.
Weil da auch diese weiße Spezialobjektive dabei sind, die ich tatsächlich auch teilweise brauche und benötige.
Ja,
von Nikon gibt es einfach so viel, du kannst auf so viel zurückgreifen, weil die ja einfach schon seit so vielen Jahrzehnten produzieren.
Mhm.
Ach, das ist, das ist eine Sache, ne?
Ja, ist halt die Frage, ob Nikon jetzt das wie Air Berlin macht und irgendwann die Grätsche macht. Und die Frage ist tatsächlich, wie viel man für sein Nikon-System noch bekommt. Ich glaube, die Preise fallen auch da immens.
Ja, aber das ist mir auch relativ egal, muss ich sagen.
Naja, aber wenn du 15.000 Euro investieren musst in ein Sony-System beispielsweise. Und ich glaube, wenn du wirklich den Komplettwechsel machst, dann müsstest du noch mehr investieren, weil du dann tatsächlich auch die Spezialobjektive vielleicht noch brauchst.
Ja.
Und dann ist die Frage, wie viel bekommst du für dein Nikon-Zeug noch?
Die Frage ist, wenn du das nicht schaffst, ohne dein Nikon-Zeug zu verkaufen, müsstest du dir die Frage stellen, ob dein Geschäftsmodell tragfähig ist. Weil wenn du als Fotograf professionell arbeitest und nicht in der Lage bist, für 20.000 Euro Equipment zu kaufen, um deine Aufträge zu machen, dann musst du, dann ist entweder, hast du zu viel Geld ausgegeben an anderer Stelle, warst zu viel essen und zu viel im Urlaub oder hast dir zu große Autos gekauft.
Oder du zahlst das alte System noch ab.
Ja, worauf ich hinaus möchte, ich habe natürlich nichts dagegen, dass Sachen, die bei mir einmal bezahlt wurden und beim Finanzamt abgeschrieben sind und ihren Dienst erledigt haben, wenn ich dafür noch Geld bekomme, um dann anschließend in Urlaub zu fahren, dann freue ich mich. Aber ich möchte niemals wirtschaftlich in die Situation kommen, dass ich sage, ich bin angewiesen bei einem Systemwechsel, wie viel bekomme ich für mein Altes. Wenn ich darüber nachdenken muss, dann läuft wirtschaftlich irgendwas falsch.
Wir reden hier gerade von 15.000 bis 20.000 Euro. Da kann man schon mal drüber nachdenken und kann es nicht einfach so aus der Tasche schütteln. Also klar sind 15.000 oder 20.000 Euro jetzt vergleichsweise, wenn du es wieder mit anderen Berufssparten vergleichst, wenig Geld, aber trotzdem ist es Geld. Und
Entschuldigung, da muss ich hart bleiben. Mhm. Ich finde, was du machst, das ist ein Hobbygedanke. Das ist der Gedanke eines Hobbyisten. Der Gedanke, wie gesagt, ich sage nicht, dass mir das Geld aus den Ohren rauskommt, dass ich für jedes Jahr für 20.000 Euro einen Systemwechsel machen kann. Das kann ich auch nicht. Aber wenn du einmal einen Systemwechsel machst, dann kannst du dich darüber freuen, wenn du für dein altes System das abgeschrieben ist. Ich meine D4S, die hat 300.000 Auslösungen. Was soll ich denn da noch für bekommen? Ich rechne damit, auch wie ich mit meinen Objektiven umgehe und was die alles mitmachen müssen. Ich rechne immer damit, am Ende, wenn ich die 4 oder 5 Jahre durchgewirtschaftet habe, dann kriege ich dafür nichts mehr, weil das ist dann einfach nur noch ein Haufen Schrott. Weißt du, so kalkuliere ich. Ich gehe nicht davon aus, dass ich ansatzweise das gleiche Geld mal bekomme, was ich dafür bezahlt habe, nach 4 oder 5 Jahren. Und deswegen will ich nur darauf hinaus, wenn du immer im Hinterkopf hast, was kriege ich für mein altes Equipment, so denkt ein Hobbyist, ein Profi, der sagt, was brauche ich, das kaufe ich mir. Und das muss drin sein. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es ein substanzielles und ein systemisches Problem in deiner Wirtschaftlichkeit.
Also aber die Realität zeigt es ja anders. Jeder, der irgendwie jetzt zu Fuji gewechselt ist, die haben alle ihren alten Kram verkauft.
Das würde ich ja auch machen, aber ich sage nur, davon darf es nicht abhängen.
Am Ende nicht. Am Ende gebe ich dir recht. Trotz alledem sind 5 oder 6 Hochzeiten und wir haben ganz oft über Hochzeitsfotografen und man kann nicht von Hochzeitsfotografie leben. Es sind halt am Ende, sag ich mal, im Schnitt 5 bis 10 Hochzeiten, die du einfach da investieren musst, um dieses System dann zum... Und dann hast du tatsächlich nur den Kaufpreis wieder drin und nichts anderes, ne? Ja. Nein. Aber mein Nikon-System, die 750 sind jetzt, weiß ich nicht, 2 Jahre alt, noch nicht mal. Dann muss ich erst noch 2 Jahre damit fotografieren. Dann ist es okay. Mhm. Oder gewinnbringend verkaufen oder zumindest plus minus null verkaufen. Und das wird halt, und darauf wollte ich hinaus, bei Nikon immer schwieriger. Und bei Canon höchstwahrscheinlich auch.
Weißt du, was mir bei der Gelegenheit einfällt? Es werden ja einmal im Jahr von diversen Fotografen so Rechtfertigungen veröffentlicht, warum eine Hochzeitsreportage 2.000 oder 3.000 Euro kostet. Mhm. Na? Und da steht ja immer neben, die Bilder müssen verarbeitet und ausgewählt werden, es gibt eine Vorbereitung und so weiter, da ist immer ein relativ großer Punkt, wo drin steht, was das Equipment kostet. Mhm. Weißt du, ich habe hier für 20.000 oder für 30.000 Euro Sachen. Diese ganze Rechnung, die geht ja auch den Bach runter, wenn man so wie du argumentiert, immer wenn ich mir was Neues kaufe, muss ich das Alte erst verkaufen. Das heißt, dann hast du ja de facto gar keine wirklichen Kosten immer für deine, weißt du, wenn das alles so werthaltig ist und du immer so viel Geld wieder bekommst, dann ist auch diese Argumentation, die ist vollkommener Käse, weil diese 20.000 Euro, die hast du dann einmal sozusagen initial einmal, wenn du anfängst. Und wenn du dann 15 Jahre in die Zukunft blickst, hast du irgendwie dreimal einen Systemwechsel gemacht, hast immer ungefähr wieder das Geld bekommen, was du für das nächste System ausgegeben hast. Und dann hast du über 15 Jahre hast du einmal 15.000 Euro investiert, dann sind wir bei 1.000 Euro im Jahr. Das ist ja lächerlich. Das heißt, auch diese, wenn man das so macht wie du, dann ist auch diese Argumentationskette mit, wir haben alle so wahnsinnig viel Equipment, was so viel Geld kostet, das ist alles, das stimmt nicht, das ist Augenwischerei.
Ja, aber weil du es gerade sagst, so wie ich das mache, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie was verkauft.
Ich ja, du hast hier, ja auch, du ich hier noch, ja immer noch mit der D700, wie du ja neulich berichtet
hast. Genau, ich habe noch die D800, ich habe sogar noch hier eine Fuji X100. Ich verkaufe nie was. Ich habe irgendwie alle Objektive noch im Schrank, auch wenn ich sie nicht benutze. Ich bin da sowieso, ich werde mir ein neues System kaufen und werde alle 750 noch behalten. Das ist alles totaler Quatsch. Also, ja. Oder ich bin da total schlecht. Ich habe auch immer den optimalen Zeitpunkt zum Verkaufen, glaube ich. Will irgendjemand eine X100? Was kriege ich denn dafür? Ne?
Die 20 hast du Euro? Auch noch? Die hast du auch noch?
Natürlich habe ich die noch. Schöne Kamera. Bis ISO 800. Für Landschaft. Darf sich nichts bewegen. Der Fokus braucht ein bisschen. Ah, ich habe übrigens, wollte ich mal berichten, neulich nachbearbeiten lassen. Mhm. Beim Image-Salon, um ihn mal zu testen, in Kanada, relativ teuer, aber die Erstbestellung, da kriegt man irgendwie 50% und ich glaube, das ist nichts für mich.
Diese Firma, diese besagte oder die das nachbearbeiten lassen?
Ich fürchte, das nachbearbeiten lassen ist nichts für mich. Ich habe, also der Image...
Ich muss mal dazu sagen, Manuel, warum überrascht mich das nicht?
Ja, warum mich auch nicht im Übrigen. Diese Firma ist relativ... langsam, möchte ich nicht sagen, aber sie braucht relativ lange. Also sie bietet irgendwie den Service der Nachbearbeitung in, glaube ich, 10 Tagen an oder 12 Tagen. Ich glaube, die Pro-Image-Editors sind deutlich schneller.
5 meine ich, 5 Werktage, irgendwie sowas.
Ja, Hälfte dann. Und ich habe den so, weiß ich nicht, zwischen 600 und 700 Bildern rübergeschickt. Hätte man sicherlich noch ein bisschen konsequenter machen können, aber ich hatte auch Zeitdruck und habe nach, glaube ich, 7, 8 Tagen habe ich dann die Bilder zurückbekommen. Und das sah jetzt so vom Weißabgleich auch alles relativ okay aus. Und trotzdem bin ich denke noch mal so an 70-80% aller Bilder rangegangen. Also die haben mir die Bilder zurückgeschickt und ich hatte noch mal 2 bis 3 Stunden Arbeit. Und sie sind relativ teuer. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf. Ich glaube, die nehmen so um die 40 kanadische Cent pro Bild in dem mittleren Segment. Die haben irgendwie so ein kleines, mittleres und ein großes Modell. Und das mittlere sind, glaube ich, 40 kanadische Cent. Und ich habe das tatsächlich auch nur gemacht, weil man bei der Erstbestellung 50% bekommt. Aber für mich ist das eher nicht so der Weg, fürchte ich.
Soll ich dir ein Geheimnis verraten?
Ja.
Habe ich auch gemacht.
Bei den Kanadiern?
Ja. Ich habe auch dieses 50% Angebot angenommen und wollte, wie jedermann weiß, habe ich bisher immer alles bei den Pro-Image-Editors machen lassen. Ich wollte einfach mal einen Vergleich haben. Ich möchte wissen, warum die kanadische Firma ist die, keine Ahnung, 3-mal so teuer, ist die auch 3-mal so gut. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, jein. Also die Bildbearbeitung war für mich in Ordnung. Man muss jetzt noch mal ganz kurz dazu wissen, dass du einen vollkommen anderen Ansatz bei Bildbearbeitung hast als ich. Ne? Also ich will nicht sagen, dass es mir egal ist oder dass ich das schlampig mache, aber du bist da so ein bisschen perfektionistischer und hast da so seinen eigenen Workflow und wie du vorhin ja auch gesagt hast, teilweise sehr konservativ und sagen wir mal, du machst das halt so, wie du es immer gemacht hast und wenn es dann Abweichungen gibt, dann wirst du gnatschig. So. Ich bin da ein bisschen flexibler und die Kommunikation mit dem Image-Salon fand ich sehr gut.
Ja, da die war gut, das stimmt.
Da ist ein bisschen mehr Shishi und ein bisschen mehr Betüddeln. So. Also es ist läuft ein bisschen persönlicher ab.
Ja.
Was ich meines Erachtens vielleicht bei einer ganz langfristigen Kooperation möglicherweise positiv auf die Bilder niederschlagen kann. Bei meinem Test-Edit war das allerdings nicht so. Also das Ergebnis ist absolut vergleichbar mit dem indischen Dienst, mit dem Dienst aus Indien und kostet halt einfach nur 3-mal so viel.
Ja.
So, das ist jetzt also die Frage, dass ich jetzt irgendwie... Weißt du, bei den Image-Editors, da lade ich irgendwie per Dropbox, lade ich denen die Dateien hoch und sage, hallo Image-Editors, bitte mach das für mich. Bei dem anderen sage ich, hallo Jochen, hey, schön wieder dich, schön, dass wir beide wieder zusammenarbeiten. Jochen, kannst du das bitte jetzt diesmal für mich machen? Und Jochen schreibt mir persönlich zurück, hallo Nils, hier ist Jochen, ich habe deinen Auftrag bekommen und ich werde ihn genauso cool bearbeiten wie beim letzten Mal oder so. Wenn ich das brauche und das möchte, dann ist das okay, aber dann, man muss einfach wissen, das kostet halt ein bisschen mehr, ne? Dieses etwas persönlichere, diese persönlichere Ebene.
Ja. Ich glaube, das kann funktionieren, wenn man wahnsinnig viel Arbeit reinsteckt. Ich müsste jetzt DIN A4 Seiten befüllen, auf Englisch befüllen, was bei mir echt lange dauert, und dann würde es sicherlich bei der dritten, vierten, fünften, sechsten Hochzeit auch gut werden. Aber ich bin einfach zu faul. Ich müsste denen jetzt schreiben, pass mal auf, Party brauche ich mehr Kontrast. Bei den und den Bildern bitte nicht so hell ziehen, da hätte ich gern das und das. Zieh doch mal hier die Lichter und da das. Und wenn ich so, dann die können einem nicht in den Kopf gucken, hast du schon tausendmal gesagt. Und ich bin da jetzt einfach zu faul und das ist mir alles zu. Und die haben mir auch schon geschrieben, ich habe jetzt meinen persönlichen Bearbeiter, aber sie können nicht garantieren, wie lange. Und dann fange ich, die genau, werden sicherlich das, Protokolle übergeben, richtig. Und das klappt ja auch sicherlich
das,
irgendwie.
Das wollte ich noch hinzufügen. Ich glaube, es ist möglich, sich seinen eigenen Editor über eine
zu erziehen.
Mittelfristig zu erziehen. Ich glaube, das ist möglich. Mhm. Meine Befürchtung wäre, betrifft jetzt übrigens nicht nur dieses kanadische Studio, das betrifft weltweit alle Studios, die, es gibt ja auch in Australien noch welche, es gibt sicherlich auch in Deutschland einen, der das macht oder so, ich kenne dich jetzt nicht, aber in dem Augenblick, wo du voll auf Linie bist mit den Leuten oder die mit dir, dann kündigt der plötzlich.
Ja, ja.
Oder genau. Wird krank oder weiß der Geier was. Das heißt, so eine richtige Sicherheit, gut, also ich meine auch die Referenzen, die du dann immer übermittelt hast, die werden die auch noch haben. Aber es ist immer gewisserweise ein Spiel mit dem Feuer.
Ja, glaubst du wirklich, dass dein Editor alle Hochzeiten wirklich macht? Oder dass die können doch faken ohne Ende?
Das möchte ich aber, ohne das zu wissen, möchte ich das zumindest nicht unterstellen. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich davon ausgehe, dass das alles eine große Lügerei und Betrügerei ist. Also so weit gehe ich nicht. Ich glaube wirklich, also bis ich den Eindruck des Gegenteils hätte, würde ich daran glauben, dass es wirklich so ist.
Ja, und dein Bearbeiter macht das ganze Jahr kein einziges Mal Urlaub, ist immer da, ist nie krank und er wird immer da sein. Das ist doch Quatsch. Also
dazwischen springen. Ich habe das schon gelesen, dass der Image-Salon, dass die Meldungen rausgeben. Wenn der Bearbeiter wirklich in Urlaub geht, dann sagen die das auch.
Na?
Also das habe ich schon gelesen. Die kommunizieren das klar.
Okay, gut. Also ich habe es getestet, war jetzt keine totale Katastrophe.
Nein, es war, also auch bei mir, es war gut. Ich habe die Hochzeit, ich habe auch noch mal eine Stunde rein investiert und dann habe ich die abgegeben. Es ist alles bestens.
Mhm.
Es ist meiner Meinung nach nur, was das Resultat angeht, ist es jetzt nicht anderen Diensten, die vielleicht günstiger sind, Lichtjahre voraus oder die haben das Rad, die erfinden das Rad da auch nicht neu, sondern die machen auch nur eine Bearbeitung, also mehr nicht.
Ja, ich glaube, am Ende müsste ich an mir arbeiten, dass ich da mehr loslassen kann. Das wäre höchstwahrscheinlich die größte Zeitersparnis, wenn ich einfach sagen könnte, ja, ist okay so. Jetzt mache ich noch die, 30-35% Schwarz-Weiß rein und dann ist fertig und den Rest gucke ich mir jetzt auch gar nicht mehr so explizit an. Dann würde es für mich funktionieren, aber das kann ich irgendwie, kann ich noch nicht oder kann ich niemals, weiß ich nicht.
Ja, okay. Das weiß ich nicht. Also bei mir funktioniert das Outsourcen nach wie vor. Ich werde das auch nicht abgeben, weil ansonsten mein Hochsaisonsystem funktioniert sonst einfach nicht, sonst wird mir mein komplettes Kartenhaus zusammenbrechen.
Ja.
Das heißt, ich muss Arbeit abgeben.
Ja.
Also,
aber andererseits, ich habe ja gestern gesehen, du hast ja gestern die ersten Bilder der Hochzeit vom Samstag gepostet auf Facebook hier in unserer Gruppe. Und das ist halt auch so eine Sache, die würde mir im Leben nicht einfallen. Sowas, aber da ticken, ist ja gestern bei der Gruppe auch schon rausgekommen, da tickt jeder anders. Ich könnte das nicht. Also ich kann nicht, mich nervt es schon, wenn ein Brautpaar mir irgendwie in der Woche nach der Hochzeit schreibt, sag mal, kannst du nicht mal 3 Bilder rüberschicken?
Ach so, nein, das würde mich auch nerven. Das würde mich.
Aber das ist genau derselbe Punkt. Ich gucke in meiner Hochzeit erst rein, wenn ich sie anfange zu bearbeiten und keinen Tag vorher.
Okay, ich soll dir mal kurz erzählen, wie es bei mir ist in aller Regel. Das ist nicht zu 100% so, aber ich sag mal zu 70% so.
Mhm.
Ich komme samstags spät nachts oder sonntags irgendwann im Laufe des Tages nach Hause und in der Regel, also die Tasche wird erstmal in die Ecke gefeuert, die fasse ich nicht an, bis ich eine komplette Nacht geschlafen habe. Das heißt, ich mache entweder das Backup am Sonntag, wenn ich am Samstag nach Hause gekommen bin, oder gerne auch am Montagvormittag, wenn ich am Sonntag erst zurückgereist bin. Und im Zuge dieses Backups, wenn ich die alle Speicherkarten auf eine externe Festplatte kopiert habe, dann öffne ich kurz Photomechanic und überzeuge mich davon, wirklich nur mit einem ganz schnellen Durchscrollen, dass es auch wirklich die Bilder sind, dass ich da die Gesichter sehe, die ich am Wochenende fotografiert habe, dass da nicht irgendwas anderes Komisches dabei ist, und gucke ganz kurz, jo, es sind Getting-Ready-Fotos dabei, es ist eine Trauung dabei, ich habe hier Porträts drauf, ich habe hier eine Feier drauf. Okay, die Hochzeit scheint vollständig zu sein. Ich mache eine Plausibilitätsprüfung dieser gerade gezogenen Kopie.
Ja, das mache ich auch.
So, und im Rahmen dieser Plausibilitätsprüfung, da meine Erinnerungen noch sehr frisch sind, weiß ich meistens oder habe ein Gefühl dafür, ich glaube, hier, da und da sind mir möglicherweise gute Fotos gelungen. Und diese, sagen wir mal wirklich, 10 oder 12 oder 15 Bilder, die fische ich dir in 2 Minuten raus. In der Regel fotografiere ich ja auch gerade bei den Porträtserien. Ich gucke mir nicht die wenn ich weiß, ich habe dieses eine Motiv gehabt, da habe ich 30 Shots von, dann gucke ich mir nicht die 30 Shots an, sondern ich nehme eins einfach wahllos aus der Mitte raus. Das kann das Beste, es kann aber auch das Schlechteste sein. Mhm. Und die gucke ich mir einfach nur an und gucke, hat die Komposition wirklich so gut funktioniert, wie ich dachte? War das Licht wirklich so gut? Und die ziehe ich kurz in Lightroom rein. Das heißt, diese ganze Aktion, 20 Bilder raussuchen, die dauert bei mir, da kommt das einfach nur das Preset drauf, da wird noch nichts bearbeitet, die dauert bei mir wirklich 4 Minuten. Ja. Und dann habe ich, markiere ich die kurz in Lightroom, drücke auf N, dass die einmal kurz aufgefächert werden, freue mich kurz, mache das wieder zu und dann packe ich die Hochzeit 2 Wochen nicht mehr an.
Ja, okay.
So läuft das bei mir ab, ja.
Ich kriege schon schlechte Laune, also wirklich, wenn ein Brautpaar nach ein paar Tagen, kannst du nicht mal das schönste Bild rüber schicken, kriege ich eine Macke, weil ich tatsächlich erst die komplette Auswahl der Hochzeit mache, die 600 Bilder mir rausziehe, die ich haben will oder wie viel am Ende sind und mir dann erstmal Gedanken über den Weißabgleich mache oder wie ich mein Preset für diese Hochzeit anpasse. Ja. Und wenn ich nur ein Bild rausziehe vorher oder 2 oder 3, dann habe ich überhaupt keine Ahnung, in welche Stimmung ich die ganze Hochzeit packe. Und darum kann ich diesen Schnellschuss mache ich nie und kann den auch nicht leiden und kriegt auch ganz viele Brautpaare kriegen dann einen Korb von mir und sagen, sorry, ich kann euch jetzt noch kein Bild geben, das dauert. Auch wenn es marketingtechnisch vielleicht, ich glaube, der Björn Lexius hat das unter den Artikel geschrieben von dir oder unter dem Post. Marketingtechnisch wäre das super, wenn man am nächsten Tag denen gleich was zukommen lassen könnte, was sie bei Facebook posten, aber müsste man aber vielleicht.
Ja. Wie oft passiert dir das, dass ein Brautpaar explizit den Wunsch äußert, wir möchten gerne 2, 3 Tage nach der Hochzeit ein Foto haben?
Gar nicht so wenig. Also so 10, 12 Mal in der Saison habe ich das schon.
Wirklich?
Ja.
Das ist jetzt hochinteressant. Ich habe das in Einzelfällen schon mal gemacht, wenn die mich schon, ich sag mal, manchmal passiert das, dass die schon 2 Monate vor der Hochzeit sagen, pass auf, wir haben hier folgende Situation, wir bräuchten bitte 3 oder 4 Bilder nach der Hochzeit, wir wollen irgendwie in der Woche danach dieses oder jenes drucken oder machen. Und dann sage ich denen, okay, habt ihr mir gesagt, weiß ich, können wir irgendwie regeln. Manchmal, wenn ich das vorher weiß, mache ich auch extra dafür so eine Art Standardporträt auf der Hochzeit, weil ich weiß, die brauchen für diese Karte oder wie auch immer ein Foto und dann wird das extra dafür gemacht. Nur mal ganz kurz, diese Situation, die passiert mir einmal pro Saison, wirklich einmal, auch im Nachgang, so eine Art neugieriges Nachfragen, gar nicht, weil die eine Absicht haben, sondern einfach nur, weil sie neugierig sind oder heiß auf die Fotos. Diese Frage wird mir einmal pro Saison gestellt, wirklich.
Okay.
Ist interessant, dass das bei dir so häufig ist.
Ja, vielleicht ist 10 Mal auch ein bisschen Filler. Vielleicht ist es so im Bereich, weiß ich nicht, 6 bis 10 Mal. Aber ich hatte es jetzt, wie viele Hochzeiten habe ich jetzt auf dem Tacho? 6 oder 7 und ich habe es jetzt 2 Mal zwei oder drei Mal, wo die mich gefragt haben, gerade so sind auf Hochzeitsreise und sagen, ah, oh, kannst du uns nicht zwei, drei Sachen rüberschicken? Wir würden es hier gerne noch irgendjemandem zeigen oder bei Facebook oder sonst was. Und dann komme ich, bin ich direkt genervt, habe direkt schlechte Laune.
Ja. Jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Ich wollte eigentlich noch ein anderes Thema aufmachen, aber das würde ich mir jetzt aufsparen. Da geht es um das Thema Hochzeitsalbum. Und nochmal das Erstellen und Verkaufen von Hochzeitsalben.
Spannend.
Das treibt mich jetzt gerade um. Lass uns das aber vielleicht auf ein anderes Mal vertagen.
Ja. Ich habe übrigens mir eine, kommen ja jetzt die Anfragen für 2018, meine Preisliste angepasst. Bei mir ist der USB-Stick rausgeflogen.
Wow.
Schnauze voll mit dem Rotz.
Hast du schon wieder 10 Euro Gewinn?
Darum geht es mir gar nicht. Also das ist ja wirklich das Wenigste, aber dieser Versand vom USB-Stick und dass die Leute auch danach fragen, ich habe das neulich vergessen bei einem Brautpaar, den zu schicken und nach einem halben Jahr haben sie sich bei mir gemeldet, sag mal, wir kriegen doch noch einen USB-Stick. Ja, okay. Und das war für mich einfach ein Aufriss, der nicht Not tut. Wozu ein USB-Stick? Das Teil ist langsam, das Teil wird verloren, das Teil ist nicht sicher. Die Leute denken ja irgendwie, dass da die Bilder sicher drauf sind. Ein USB-Stick ist ja irgendwie auch kein Backup-Medium in dem Sinne.
Nein, das ist mitnichten so. Ich habe da neulich mal mit jemandem drüber gesprochen. Es gibt Varianten, es gibt so USB-Sticks oder Festplatten, die haben so eine Art Garantie, die sind speziell gebaut und die sind auf, keine Ahnung, 100 Jahre ausgelegt oder so. Ja, die sind aber sehr teuer.
Ja.
Und ich glaube, so ein USB-Stick, der hat, ja, die Halbwertszeit ist nicht so hoch. Also die sind irgendwann weg, die Bilder.
Dann, glaub ich auch
also,
nicht,
ja. Ich glaube, wenn du den jetzt 60 Jahre auf den Dachboden legst, vielleicht mit Glück ist da in 60 Jahren noch was drauf, wenn du das in 60 Jahren überhaupt noch an irgendeinen Computer dran gepömpelt kriegst.
Genau, das ist der Punkt.
Aber was im Übrigen ein Grund wäre, sich Alben machen zu lassen, so
ja.
Auf hochwertige Alben, wo man auch sicher sein kann, dass das Papier auch noch in 60 Jahren okay ist, zumindest.
Ja, lass uns darüber reden beim nächsten Mal.
Eigentlich wollte ich gegen Alben sprechen, jetzt habe ich gerade einen Punkt dafür gebracht.
Ja,
naja gut, dann muss ich noch mal in mich gehen und dann noch mal selber mit mir diskutieren, glaube ich.
Ja. Ja. Ich habe noch einen Filmtipp, ich habe gestern einen echt guten Film gesehen, vielleicht den besten dieses Jahr. Ja. The Big Short, hast du den schon gesehen?
Ja, klar.
Ah, okay.
Der ist ja schon alt.
Ist er so alt?
Ja. Ein, zwei Jahre ist der sicherlich.
Okay.
Ja.
Na gut. Ich fand ihn super.
Ja. Nee, war ein guter Film.
Ja.
Ja. Ich meine, der hat sogar einen Oscar bekommen mal, ne?
Ist er so alt schon? Verdammt. Ja. gute Besetzung.
Ich glaube, The Big Short, der kam damals im so mehr oder weniger zeitgleich mit dem Film Spotlight. Und Spotlight hat, glaube ich, auch einen Oscar bekommen. Oder The Big Short war mit Spotlight im Rennen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, Spotlight und The Big Short, das war so eine Ära. Das war so vor ein, zwei Jahren ungefähr.
Oh, ich gucke gerade nach. Der ist von 2015.
Oder 2015 sogar.
Ja. Spotlight war auch gut. Stimmt. Habe ich auch erst neulich gesehen. Aber da war mir klar, dass er älter ist. Nun gut.
Ja. Nun gut.
Ich habe heute noch ein bisschen grillen und für Hiddensee packen. Warst du schon mal auf Hiddensee? Ich war da, glaube ich, noch nie.
Nee, war ich nicht. Ich muss heute noch Wohnungen fotografieren.
Amazon.
Ja, und ich muss noch eine Auswahl von einer Hochzeit machen.
Nö, das müsste ich von vielen Hochzeiten. Ich hänge echt hinterher.
Ich auch. Also ich muss heute noch eine Hochzeitsauswahl schaffen. Ein paar E-Mails muss ich beantworten und ich glaube 5 Wohnungen fotografieren.
Ja.
Ja. So ist es.
So ist es.
Die bittere Wahrheit. Und heute ist Feiertag. Und das ist die bittere Wahrheit.
Ja. Haben ohne Thema eine Stunde gelabert. So ein Quatsch. Ja,
wir haben einen Recap der letzten Sendung gemacht. Das ist doch schön.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Und nächstes Mal über Hochzeitsalben oder was?
Weiß ich noch nicht, aber das können wir können, da reden wir dann irgendwann drüber. Vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht beim übernächsten Mal. Schauen wir mal.
Sehr gerne. Nils, dann ran ans Werk.
Okay.
Auch rein.
Alles klar, du auch. Yep. Viel Spaß beim Grillen.
Danke.
Bis dahin. Ciao, ciao. Buenos.
amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again.